Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Geil, 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 geil. Frohes neues Jahr.
Wir sind im neuen Jahr.
Ja.
Und eigentlich noch nicht, aber wir müssen so tun.
Ja, gefühlt sind wir im neuen Jahr. Neues Jahr, neues Glück.
Wir sind ja immer in der Zukunft. Dieser Podcast ist immer in der Zukunft.
Ja, wir sind ein sehr visionärer Podcast.
Gut, das war's für diese Woche.
Ja, dann bist du wir müssen
uns noch erholen von Silvester.
Ja.
Ja, vor Silvester. Sag mal, ist es wirklich ein Ding, dass Leute so ausrasten, weil es bei Lidl irgendwie geiles, günstiges Feuerwerk gibt?
Ja, komplett. Die sind komplett wahnsinnig. Hier in Berlin haben sie das ja seit gestern verkäuflich. Und es gab schon jemanden, der hat nachts um 0 Uhr dann einen Mitternachtsverkauf gemacht. Da standen die Leute schlangeweise an. Und war auch relativ schnell ausverkauft. Dann standen die Leute ab 4 Uhr irgendwo an, um Feuerwerk zu kaufen. Und dann habe ich gestern einen Bericht gesehen, dass in Berlin es viele Menschen gibt, die zwischen 500.000 Euro ausgeben für Feuerwerk.
Aber ich denke immer, dann kann es uns ja eigentlich nicht so schlecht gehen.
Genau, das ist mein Gedanke gewesen. Da habe ich gedacht so, weil, also das ist ja immer sehr vorurteilsbehaftet, ne? Aber wenn ich mir die angeguckt habe, die da erzählt haben, ja geil, ne, mach ich schon Silvester, ja knallen, ne? Und gebe ich 500 Euro aus, ne? Wo ich denke so, okay, du bist doch der, also natürlich ist es wieder so ein Klischee-Gedenken, aber das waren jetzt nicht die Leute, wo ich gedacht habe, ach, dem ist das scheißegal, ob er 1.000 Euro mehr oder weniger ausgibt.
Nee, genau.
So, und das verstehe ich halt wirklich nicht. Und vor allen Dingen raff ich das nicht. Also ich verstehe, weil das mag ich selber eigentlich sehr gerne gucken. Ich mag so Batterien und so und Raketen. Das finde ich schon cool, so wenn der ganze Himmel so leuchtet und bunte Farben und sowas alles. Finde ich krass, finde ich, mag ich. Verstehe ich, würde ich auch machen, wenn ich Bock hätte, draußen zu stehen und dann so mir das anzugucken. Aber was ich gar nicht verstehe, sind halt Böller.
Naja.
Also Böller fand ich früher cool, als es noch Menschen gab, mit denen man sich irgendwie betteln konnte. Da war ich 16. So, und da hat man gesagt, okay, linke Straßenseite gegen rechte Straßenseite, Böller und dann geht's ab. So, aber heute, ich verstehe das nicht.
Nee, ja gut, also vielleicht übt es heute auf manche Leute, also auf bestimmte Leute die gleiche Faszination aus wie damals auf dich oder auf mich auch. Also ich habe, genau wie Fernsehen, also ich durfte noch weniger böllern als Fernsehen. also kam ja auch seltener vor im Jahr, aber also Böller waren bei uns absolutes No-Go. Also wenn überhaupt, so als ich dann ein bisschen älter war, musste ich mir die dann irgendwie über Kumpels so, ja, können deine Eltern mir auch hier einen Schinken-Deep-Böller mitbringen? War es immer schwierig, aber klar hat mich das, habe so, fand ich das auch cool irgendwie. Aber ich kann es heutzutage auch wirklich gar nicht mehr nachvollziehen.
Nee, ich auch nicht. Ja. Also so, also wie gesagt, alles, was leuchtet, was Dings, das finde ich cool. Da finde ich aber, ey, das wäre doch viel cooler, wenn man irgendwie zusammenlegen könnte und dann macht man ein Riesenfeuerwerk, so richtig krasses, geiles Feuerwerk, anstatt dass jeder da seine 15 Raketen hat und dann 10 Minuten die Raketen abfeuert und dann so, ja, okay, jetzt können wir auch reingehen.
Ja, wir hatten, also weil wir diesen Podcast ja schon sehr, sehr lange machen, hatten wir das Thema ja auch schon ein paar Mal. Wir haben da, glaube ich, schon verschiedene Varianten diskutiert. Stimmt. Ob nicht einfach von der Stadt organisiert aus irgendwie, weißt du, ist so ein Feuerwerk gibt, wo die dann von mir aus auch sollen die halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, was man für so ein geiles Feuerwerk ausgeben muss, wahrscheinlich schon so 200.000 Euro oder vielleicht auch mehr, sollen die das halt einmal im Jahr rausballern, so im wahrsten Sinne des Wortes, und dann ist aber auch gut. So, dann, weil, ne, für diesen Effekt, du stehst unten und guckst dir halt den geilen Himmel an, ist ja scheißegal, wer unten die Lunte angezündet hat. Weißt du?
Das, ja, es macht es auch nicht schöner. Es macht es auch nicht schöner, wenn du es selber machst.
Nee, also ich muss sagen, ich kaufe mich schon, ich finde diesen Moment, um 12 Uhr dann rauszugehen, irgendwie mit einem Glas Sekt oder sowas, und dann von mir aus da so 4, 5, ne, so bunte Dinger irgendwie abzuschießen. So, diesen Moment finde ich schon dann an Silvester auch ganz cool. Aber ja, ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn ich das so, wenn das jemand für mich organisieren würde. Und ich gehe einfach nur so raus und guck's mir an.
Ja, ich stelle einen ein.
Ja.
Böller.
So ein Typ, der 364 Tage im Jahr nichts macht, einfach nur da sitzt. Ja. Und dann an einem Tag voll busy ist. Weil er das Feuerwerk organisieren muss.
Okay, gut. Nee, ich finde es nicht gut. Ich mag es nicht. Und wie gesagt, Böller verstehe ich nicht. Böller will ich auch verbieten. Es gibt ja keinen Grund, das ist ja nicht geil, so einen lauten Knall zu hören. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass das geil ist.
Ja. Ja, was geil ist aber, ich bin gerade, ich will unbedingt in Urlaub fahren. Das hat mich diese Woche auch sehr beschäftigt. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Es ist wirklich schwer. Ich will eine Woche weg, jetzt noch im Januar, also so auch eigentlich schon so last minute. Aber ich check jetzt überall den Wetterbericht und es sind überall irgendwie nur 16 Grad, 18 Grad. Das ist mir zu kalt.
Überall?
Naja, also überall in Europa. So, du hattest Alter, ja auch schon mal. Ja. Teneriffa und sowas auch, Kanarische Inseln, alles nur so 18 Grad. Das ist mir.
Hier, wie heißt denn diese komische Insel?
Ist es mir Madeira?
Ja.
Da trifft man noch irgendwen, den man kennt.
Ja.
Es ist mir irgendwie alles so 5 Grad zu kalt. Und jetzt überlege ich doch, ob man mal eine Woche nach Dubai sollte. Obwohl ich eigentlich gar keinen Bock auf Dubai habe, aber.
Was hier geil sein soll und auch ähnliche Richtung wie Dubai, aber nicht so wie Dubai, soll Oman
werden.
Ja, Oman ist das, glaube ich.
Ja, ich muss mich heute Abend nochmal mit meinem Laptop irgendwie aufs Sofa setzen und irgendwas raussuchen.
Einfach mal machen. Oder aber du lässt deine Frau das einfach machen.
Ah.
Das kommt, überrasch mich.
Nee.
Das geht nie in die Hose.
Nee. Also bei dem Thema, nee. Ich bin ja schon so ein Urlaubsplaner. Ich mache das schon gerne alles selber. Mhm. Allein schon so, also auch wenn ich jobmäßig irgendwie unterwegs bin, ich weiß immer gerne selber, was für einen Flug ich buche, damit sichergestellt ist, dass ich nicht auf einmal irgendwo einen Stopover von 6 Stunden habe. Weißt du?
Wo man Oder was auch cool sein soll, ist New York. Fliegst du auch nur 6 Stunden hin?
Ja, aber ich will es ja warm. Ich will ja in die Sonne.
Achso, ja, stimmt. Da war ja was.
Ja, ey, wenn ich Bock auf Winter hätte, ganz ehrlich, dann würde ich einfach irgendwo so jetzt auf so eine Skihütte fahren und mich da irgendwo auf den Berg legen, so ein bisschen Wellness machen. Aber ich will schon gern eigentlich in der Badehose irgendwo liegen. Ah ja, gut, keine Ahnung. Ansonsten auch artverwandtes Thema, aber leider ein bisschen negativ mit Reisen. Es sind irgendwie krass, also waren 2 Flugzeugabstürze diese Woche. Natürlich, ja.
Aber 2? Ich denke nur 1.
Nee, einmal in Kasachstan, da wo ja jetzt ist, wo irgendwie mittlerweile offiziell, dass da so ein Passagierflugzeug von russischer Flugabwehr getroffen wurde. Und jetzt heute Morgen oder gestern, also je nachdem, welcher Zeitzone man so ist, irgendwo in Korea. Korea ist irgend so ein Flugzeug über die Landebahn. Also die konnten irgendwie das Fahrwerk nicht ausfahren. Und dann sind die so über die Landebahn geschlittert und leider dann war hinten irgendwie auch ein bisschen dumm geplant, muss man sagen. Irgendwie so sah aus wie so ein großer Erdwall oder sowas. Und da sind die dann voll reingerauscht.
Okay.
Und leider ist dann das ganze Flugzeug in die Luft geflogen. Explodiert.
Oh.
Ja, also sehr unschön natürlich. Aber naja, das fällt mir jetzt bei Reisen gerade ein. Sonst, weiß nicht, was sonst so los war. War sehr ruhig, weil war ja Weihnachten und so.
Stimmt. Außer sie bei uns schon anfängt zu böllern. Das nervt mich richtig.
Na, hier nicht, aber.
Du darfst erst ab 18 Uhr böllern, eigentlich am 31.
Ja.
Und in Berlin ist die Polizei wohl auch echt hinterher, wenn es darum geht, Leute dabei zu erwischen, wie sie böllern.
Ja, naja, aber gut. Wahrscheinlich auch nach diesen, weil das war das nicht vor 1 oder 2 Jahren, wo die da auch einen Rettungswagen irgendwie beworfen haben mit.
Ja, kann sein,
weil ich und so weiter und so fort.
Ja, was ich auch nicht verstehe ist, ey, in Corona war schon alles echt geil. Da hat quasi, da wollte keiner böllern oder hat keiner geböllert, weil war verboten. Das war für alle cool. So, warum müssen wir jetzt wieder damit anfangen mit der Scheiße?
Ja.
Naja. Bier statt Böller, sag ich immer, ne? Hm. Und ansonsten, nee, sonst ist eigentlich wirklich Weihnachten war geil. Nee, es gab eigentlich nichts, außer dass sich Putin entschuldigt hat für den Flugzeugabsturz, aber nicht dafür, dass er es abgeschossen hat, sondern nur, er hat sich wohl nur dafür entschuldigt. Das war so völlig kryptisch. Keine Ahnung.
Ja, das ist immer so dumm, man, so dieser Diplomatie, ey, wo man so bestimmte Sachen nicht aussprechen darf, aber das weiß trotzdem jeder, was.
Naja.
Gut, egal.
Naja. Also, letzter Podcast. Eigentlich haben wir gesagt, wir machen einen Jahresrückblick. Machen wir aber nicht, weil haben wir verkackt. Fällt dir irgendwas ein, was dieses Jahr bewegend war?
Naja, wenn ich drüber nachgedacht hätte, wäre mir bestimmt was eingefallen. Ich weiß nicht, hast du was? Dann habe ich noch einen Moment Zeit.
Also für mich waren die, krassesten nicht, aber also was ich so jetzt noch richtig gut im Hinterstübchen habe, ist klar die Ampel, die Auflösung der Ampel. Das ist nach wie vor, also finde ich krass, wie das passiert ist, warum das passiert ist und so weiter. Das war, dann habe ich, kann ich mich noch an die EM erinnern, aber auch nur, weil wir hier im Haus so Watchpartys gemacht haben. Ich glaube, ja. Olympia ist mir gestern aufgefallen, ist komplett an mir vorbeigelaufen, also gegangen. Habe ich gar nichts mitbekommen, beziehungsweise hat mich gar nicht interessiert. Ja, ansonsten bestimmt ganz viele, ganz schlimme Sachen passiert. Wir hatten ganz viele Beefs im Influencer-Business, ganz viele Exposures im Influencer-Business. Ich glaube, der krasseste war Anise Duck, Mauki, Unge, wer haben wir noch? Trennung der Rinos. Nee, nicht Rinos, sondern Trennung der Allerjüdsten.
Ja.
Makeover to the Rinos.
Ja, also, das stimmt. Also, es ist generell ein Jahr der. Es war generell, finde ich, ein sehr, sehr negatives Jahr.
Ja.
Also, du hast ja jetzt alle Themen fast, also außer EM vielleicht, die du aufgezählt hast, sind ja im Grunde genommen negativ, würde ich sagen. Also, es gibt wahrscheinlich sehr viele, die auch sagen, geil, dass die Ampel weg ist. In gewisser Weise würde ich das auch sagen, weil es einfach Schwachsinn war, was sie da zuletzt veranstaltet haben. Aber an sich die Tatsache, dass wir jetzt Neuwahlen haben und dass sie das nicht auf die Reihe bekommen haben, ihre Regierung da vernünftig oder ihre Regierungsarbeit vernünftig zu machen und wir jetzt ziemlich sicher Merz als Kanzler kriegen, ist natürlich irgendwie Kacke. Also für mich jedenfalls. Diese ganzen, die Influencer-Szene hat so ein bisschen ihr negatives Gesicht gezeigt an vielen Stellen, finde ich. Und ich finde an manchen Stellen auch so ein bisschen eigene Grenzen aufgezeigt, wenn man das so sagen kann. Weißt du, was ich meine? So, also dass man gedacht hat, okay, es ist irgendwie an manchen Stellen doch alles noch nicht so weit, wie man vielleicht dachte, weil es sind am Ende doch, naja, es fehlt dann an manchen Stellen doch ein bisschen Professionalität manchmal. Das ganze Shuyoka-Ding, was wieder, also es ist jetzt nicht nur ein Phänomen von diesem Jahr, aber es ist halt auch nochmal in eine sehr negative Richtung abgedriftet in diesem Jahr, finde ich. Ja, gab schon sehr viele negative Themen.
Definitiv, also es zeigt halt auch, dass diese, also auf der einen Seite ist es ganz gut, jetzt gerade in unserem Business der Influencer-Geschichte ist es halt ganz gut, weil diese Glorifizierung nicht mehr so richtig stattfindet. Also immer noch bei einigen, aber es wird auf einmal hinterfragt, das finde ich ganz gut. Insgesamt quasi hat das die Branche, glaube ich, auch ziemlich weit runtergebracht. Also weil es gibt ja jetzt immer mehr kritische Anfragen von Kunden etc. etc. Also das insgesamt war es nicht gut für die Branche, aber es war, glaube ich, gut für die Branche.
Ja, genau. Also das meinte ich eben, ne? Dass kurzfristig ist es sicherlich nicht so gut gewesen, weil genau wie du meintest, jetzt, und das meinte ich mit fehlender Professionalität, dass einfach auch Sachen mehr hinterfragt werden, also auch gerade von zum Beispiel Werbepartnern und so weiter. Man kann nur hoffen, dass langfristig sich daraus halt was Positives entwickelt im Sinne von, naja, so man ist sich vielleicht an manchen Stellen auch mehr so eine Verantwortung bewusst, die man dann doch trägt. So, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen einerseits es ist ja auch eine Eigenart des Mediums, wenn man es jetzt mal so nennen will, dass es eben an vielen Stellen nicht so ganz krassen professionellen Regeln unterliegt, ja, wie jetzt auch zum Beispiel andere Werbeformen oder so. Deswegen sind ja auch geilere Werbelösungen an vielen Stellen eigentlich möglich, ne? Oder man kann kreativer sein oder geilere Sachen machen als jetzt in einem Fernsehspot oder so. Aber es muss so ein gewisses Mindestmaß an an Glaubwürdigkeit und naja, so diese ganzen Attribute, die man zum Beispiel auch als großer Werbekunde haben will, muss natürlich trotzdem aufrechterhalten bleiben. Und da ist es so ein bisschen in die jetzt aus der Sicht ein bisschen negative Richtung gekippt in diesem Jahr, aber das wird auch sicherlich wieder zurückkommen.
Definitiv. Also ich hoffe.
Ja, wenn nicht, wäre schlecht, ne? Müssen wir doch noch einen Blumenladen aufmachen oder so.
Ich mache einen Imbisswagen auf.
Ja, geil. Ein Burger-Foodtruck.
Ja, irgendwie sowas werde ich machen. Burger-Foodtruck finde ich cool. Oder ein Pommes-Foodtruck.
Am geilsten, ich habe mir schon mal überlegt, am geilsten ist eigentlich so, am geilsten sind so Fischbrötchen. Weil da musst du nichts warm machen. Weißt du, die kannst du, also die nehmen die Leute, also das ist ja, baust du einfach so zusammen und dann nehmen die Leute die mit. Die müssen nicht warten, kannst alles so ein bisschen vorbereiten. Ist eigentlich schon ein ganz gutes Konzept.
Das stimmt. Ja, Fischbrötchen sind lecker. Also muss man auch einfach sagen. Ja. Insofern, ja, wir machen uns selbstständig. Wir machen einen Fischfoodtruck. Ja. Das wird richtig gut.
Fischgulasch machen wir.
Fischgulasch, ja. Sehr gut. So, wir haben für dieses Jahr, haben wir den Abschluss des Jahres, macht 1983. Du bist 6, ich bin 12. Das ist krass.
Okay, ja.
Nee, warte mal, du bist gar nicht, doch. Nee, du bist 7. Nee,
ich bin 8.
8
bist du schon. Wann im Jahr? Also.
Stimmt, du bist 7, 8. Ich bin 11, ja. 83, ich bin 12. 11, 12. Ah, krass. Einmal mal 11, 12. So, am 11. Juni 1983 passierte der Komet Iras-Araki-Alcock mit einer Entfernung von nur 5 Millionen Kilometern die Erde. Außerdem wird am 21. Juli in der Vostok-Station in der Ostantarktis die bis dahin tiefste bestätigte Temperatur der Erde mit minus 89,2 Grad gemessen. Aber es sind noch andere coole Sachen in 1983 passiert. Alter, minus 90 Grad, das muss richtig räudig sein. Da atmest du aus und es fällt runter wie so Eisbrocken.
Ja.
So, jetzt geht's ab. Es war der 25. April 1983, als die Stern-Redaktion dachte, sie hätten den Scope des Jahrhunderts, Adolf Hitlers geheime Tagebücher, angeblich voller brisanter Details über seinen Alltag und die damit perfekte Munition für Historiker und Schlagzeilenjäger. Blöd nur, dass die authentischen Notizbücher von Konrad Kujau, einem begnadeten Fälscher und Hobby-Hitler-Imitator, in einem Hinterzimmer zusammengekleistert worden waren. Das Bundeskriminalamt entlarvte die 62 historischen Bände als Fälschung und der Stern saß auf einem 9,3 Millionen D-Mark schweren Haufen Makulatur. Konsequenz, ein Imageschaden, der bis heute nachwirkt. Was bleibt, ist ein Skandal, der so absurd ist, dass er fast schon Kultstatus hat. Kujau selbst schaffte es später ins Fernsehen als Kunstfälscherlegende und der Stern, ein mahnendes Beispiel dafür, warum man lieber zweimal nachfragt, bevor man exklusiv schreit. Verfilmt wurde das Ganze natürlich auch, unter anderem mit Götz-George in einer Hauptrolle. Ja. Die Hitler-Tagebücher. Also ich habe es währenddessen gar nicht mitbekommen, also damals überhaupt nicht mitbekommen, sondern ich habe es erst hinterher mitbekommen. Also so, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später. Ich glaube, als der Film kam, habe ich das erst gerafft, was das war.
Ja, also in der Zeit habe ich das auch nicht mitbekommen, oder jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß auch nicht genau, wann das später mal Thema war. Also spätestens natürlich klar mit dem Film, mit Stonk. Es ist so eine geile Story. Es gibt auch einen sehr, sehr guten Podcast, der sich mit der Entstehungsgeschichte beschäftigt, das ganz detailliert aufarbeitet und was wirklich super interessant ist, der Sternreporter, dieser Gerd Heidemann hieß der, ist kürzlich gestorben, ich glaube irgendwie vor 3-4 Wochen oder so. Der hat damals sehr viele der Telefonate, die der mit dem Konrad Kujau geführt hat, auf Tonband aufgenommen. Mhm. Und davon hört man ziemlich viel auch noch in dem Podcast. Und es ist wirklich krass, also wie die wirklich felsenfest geglaubt haben, dass die da jetzt irgendwie diese Hitler-Tagebücher gefunden haben. Und auch der Kujau, ich meine, muss sagen, wirklich super genial. In dem Film ist das ja auch so geil dargestellt von, wie heißt der? Ochsenknecht.
Uwe Ochsenknecht.
Halt wieder dann diese Notizbücher nimmt und die irgendwie so mit Kaffee überschüttet und bügelt und irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube, unter anderem aufgefallen ist das ja, weil da irgendein so ein Faden verwendet wurde. Er hat ihn immer so eingewickelt in so ein Band und das hat dann irgendjemand mal analysiert und festgestellt, er ist irgendwie da sind so Fasern drin, die gab es zu der damaligen Zeit gar nicht. Ja, super coole Geschichte.
Aber ich sag mal so, ne? Ich finde, also die Häme, die der Stern bekommen hat, die in einer Zeit, wo es ja noch nicht dieses ganze elektronische, also dieses einfache elektronische Prüfen von Materialien und sowas alles gab, glaube ich halt schon, wenn man das angeboten bekommt und dann halt, die werden schon Fachleute hinzugezogen haben. Also die werden jetzt nicht, da wird jetzt nicht irgendwie irgendein Redakteur gesagt haben, so, oh, sieht echt aus, lass mal machen. Also die werden schon Fachleute dazugezogen haben. Also ich verstehe das schon, dass man denkt, so, Alter, krass, das ist das Größte, was wir jetzt gekriegt, was wir kriegen konnten.
Ja, haben die auch. Also das ist, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie das war. Das ist in dem Podcast aber auch ziemlich ausführlich beschrieben. Die haben natürlich das Ding, diese Dinger die haben das in irgendwelche Universitäten geschickt, ja, und da wurde die Dinger irgendwie unter dem Mikroskop angeguckt. Es gab immer so ein bisschen unterschiedliches Feedback. Manche haben gesagt, ja, sind sie nicht so ganz sicher. Einer hat irgendwie gesagt, nee, sind total echt. Und irgendwer hat gesagt, ja, glaub nicht so. Also und dann haben sie halt im Zweifel gesagt, ja, okay, dann lieber die geile Story. Mich wundert eigentlich eher, dass sie nicht, also dass sie trotzdem, dass sie das als Zeitschrift überlebt haben. Also weil die waren ja dann auch, klar, am Anfang wahrscheinlich nicht mehr so, aber nach einer gewissen Zeit, als da so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, sind die ja lange noch super relevant gewesen mit Spiegel und Fokus zusammen. Es ist der Stern ja eigentlich bis heute so die, ne, so eins der Magazine. Man hätte ja auch denken können, okay, nach so einem Skandal kannst du den Laden eigentlich dicht machen. Weil das glaubt dir sowieso kein Mensch mehr irgendein Wort, was du da reinschreibst in das
Heft. Ich glaube, zeitlang ging es ihnen auch exakt so. Aber irgendwann haben sie sich halt wieder erholt. Ja. Es gab ja wirklich nur, in Deutschland gab es ja nur, eigentlich gab es damals, glaube ich, zu der Zeit gab es nur Stern und Spiegel. Und dann ist irgendwann ja Fokus dazu gekommen.
Ja. So. Naja, Fokus war deutlich später.
So, und die waren ja auch sehr politisch orientiert. Also der Spiegel war ja eher linksorientiert, während der Stern halt eher mitteorientiert war. Was bedeutet, okay, die hatten eine Daseinsberechtigung. Und nur weil sich einer jetzt mal geirrt hat, heißt das ja nicht gleich, dass das ganze Magazin scheiße ist.
Ja.
Naja. Also ich fälsche auch jetzt Tagebücher.
Ah, ich kann nur noch mal dazu aufrufen, wer den Film noch nicht gesehen hat, Stonk. Super cool, auf jeden Fall angucken.
Am 25. Oktober 1983 wurde deutsche Musikgeschichte geschrieben. Udo Lindenberg rockte den Palast der Republik in Ost-Berlin. Der Sänger mit dem Hut stand dort, wo sonst Parteitage abgehalten wurden, und sang vor ausgewähltem DDR-Publikum. Ein Moment, der ebenso surreal wie historisch war. Ironischerweise hatte Udo diesen Auftritt seinem Song Sonderzug nach Pankow zu verdanken, indem er mit einer typischen Knodderschnauze Erich Honecker direkt ansprach. Erich, komm, wir müssen reden. Der Song war eine Hommage an den Rock'n'Roll und sein Appell an die DDR, die Mauer zwischen Ost und West zu lockern, zumindest kulturell. Honecker war selbst ein heimlicher Lindenberg-Fan und lud ihn schließlich ein, obwohl der Song im Osten offiziell verboten war. Und Udo performte vor einem geladenen Publikum, das begeistert, aber auch vorsichtig war. Schließlich war der Staatssicherheitsdienst mit dabei. Der Auftritt blieb ein einmaliges Ereignis, denn die DDR-Führung sah wohl schnell ein, dass zu viel Rock'n'Roll die Stabilität gefährden könnte. Ja, ich mag Udo Lindenberg.
Ja, ich auch. Also, ja, was heißt, ich mag den nicht?
Also die Musik mag ich nicht. Ich mag die Musik ja nicht. Ich mochte Udo Lindenberg nur, als er ziemlich spät so ein Collabo-Album gemacht hat mit ganz vielen Künstlern zusammen, so mit Jan Delay zusammen, mit Clouseau. Das fand ich cool. Aber ansonsten fand ich gar nichts, nee.
Ja, ich glaube, das ist MTV Unplugged, was du meinst. Davon gibt es ein Album sozusagen. Also er hat ein Unplugged-Konzert gemacht und da gibt es halt diese, da singt er Reeperbahn zum Beispiel, ich glaube, mit Clouseau zusammen.
Cello zusammen. Und
der Reeperbahn mit Jan Delay, glaube ich.
Genau.
Ja. Also, also ich muss auch sagen, das finde ich tatsächlich ganz cool. Ich finde aber auch den MTV-Unplugged-Auftritt von Peter Maffay ganz cool. Also MTV-Unplugged ist halt immer irgendwie was Besonderes. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich konnte mit Lindenberg auch nie viel anfangen. Ich kann mich erinnern, dass der Song, also diesen Song, ich war ja 8 Jahre alt oder so ungefähr. Also den habe ich schon so richtig bewusst im Radio immer gehört. Also jetzt nicht, weil ich es wollte, sondern weil er einfach häufig lief. man konnte sich ja auch nicht aussuchen. Aber ja, so richtig warm geworden bin ich mit Lindenberg auch nicht.
Ja.
Und ich habe auch super lange, also ich, bis heute bin ich mir nicht ganz sicher, dass diese ganze, ja, ich wohne hier im Atlantik-Hotel und so, Story so richtig stimmt. Also ich dachte immer, das ist so ein PR-Gag irgendwie. Und bin mir eigentlich bis heute nicht so richtig sicher, ob das wirklich...
Doch, ich glaube, ja. Also ich glaube, das stimmt. Wobei er jetzt ja im Vierjahreszeiten wohnt, oder?
Ich weiß es auch nicht.
Er wohnt irgendwo, wir wissen es nicht. Naja. So, am 20. Juli 1983 beschloss die deutsche Bundesregierung etwas, das damals klang wie Science-Fiction für Autofahrer. Ab 1. Januar 1986 sollte bleifreies Benzin an den Tankstellen Standard sein und alle Neuwagen brauchten einen Katalysator. Ja, es gab eine Zeit, in der bleifrei keine Selbstverständlichkeit war und der Auspuffausstoß eher einem Chemieexperiment glich. Der Grund, bei Blei im Benzin war eine ökologische Katastrophe auf vielen Rädern. Es sorgte nicht nur für bessere Motorenleistung, sondern auch bleiverseuchte Luft. Die Einführung des Katalysators war ein Meilenstein, um die Emissionen von Kohlenmonoxid, Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen zu senken. Aber so einfach war das nicht. Die Autoindustrie schimpfte, Autofahrer sahen sich schier unlösbaren Herausforderungen an der Tankstelle ausgesetzt und selbst Politiker brauchten eine Weile, um den Druck der Umweltbewegung ernst zu nehmen.
Ja, also ich kann mich da, wir kommen langsam in so eine Zeit, wo ich mich so dunkel an Sachen erinnern kann. Ich weiß, dass das damals halt so in den Nachrichten und so weiter Thema war, ne, dass da jetzt halt dieses bleifreie Benzin gibt und so weiter. Ja, es ist halt so ein typisch deutsches Autothema, genau wie Anschnallpflicht und Tempolimit, ne? Wenn es ans Auto geht, dann rastet der Deutsche halt aus und sagt sich, wie soll meine Karre fahren ohne Blei im Benzin? Und ein paar Jahre später ist es halt völlig normal.
Jetzt fahren wir sogar ohne Benzin, mit Elektro.
Ja, also, aber ich, also auch weil jetzt da irgendwie der Katalysator gerade zur Sprache kam, mein allererstes Auto, was ja ein Fiat Uno Turbo war, der hatte damals keinen Cut. also neu hätte man den nicht mehr zugelassen bekommen, aber weil er halt irgendwie, ja, ich glaube, der war, glaube ich, sogar Baujahr 83 oder 82. Und ja, der hatte da zu der Zeit noch keinen Cut.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das für mich mal Thema war. Nö,
bin ich. Nee, bist du dann, oder ich sowieso, bis du Führerschein gemacht hast, da war das Thema ja völlig durch.
Naja.
Also, weißt du, da war...
Da gab es nur noch Cut. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich hatte einen Chevy Pickup und der war 81er Baujahr und der, weiß ich gar nicht, hatte der eine Umweltplakette? Ich glaube ja, dürfte er gar nicht, weil er keinen Cut hat. Aber vielleicht, weil er Oldtimer war. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte erst ein Auto, wo ich weiß, dass es keinen Cut hatte.
Bei den Ami-Karren gab es früher den Trick, das haben auch die Leute immer gemacht, die halt die fetten Kombis gefahren haben. Du konntest ihn als LKW zulassen.
Stimmt, das kann auch sein, dass ich eine LKW-Zulassung hatte.
Man konnte, also die Pickups mit Sicherheit, die konntest du als LKW zulassen und dann hatte der halt andere, also war die Steuer anders und andere Abgasbestimmungen und so. Das war irgendwie so ein Trick. Keine Ahnung, ob das heutzutage.
Ja, irgendwie habe ich, irgendwas habe ich da gemacht, ich weiß es nicht mehr. Naja. So, am 1. März 1983 begann eine Revolution am Handgelenk. Die Swatch war geboren. Nicht einfach nur eine Uhr, sondern ein Statement. Bunt, frech, erschwinglich und verdammt stylisch. In einer Zeit, in der Schweizer Uhren noch als steif und teuer galten, stellte Swatch das Klischee auf den Kopf und rettete ganz nebenbei auch noch nahezu im Alleingang die strauchelnde Schweizer Uhrenindustrie. Das Erfolgsgeheimnis, Kunststoff statt Edelmetall, Popart statt Konversatismus und der Preis, ein Bruchteil der traditionellen Konkurrenz. Swatch wurde zur Ikone der 80er Jahre und verkörperte, was die Dekade ausmachte. Spaß, Individualität und ein bisschen Größenwahn. Innerhalb eines Jahres verkaufte sich die Uhren millionenfach. Bald war sie nicht nur eine Uhr, sondern ein Sammlerstück. Der Name Swatch steht übrigens für Second Watch, weil die kostengünstige Marke darauf für stehen sollte, dass es sich um eine erschwingliche Zweituhr handelt. Ja, ich habe auch eine Swatch gehabt.
Ja, das mit dem Namen wusste ich nicht. Ja, ich hatte auch eine, glaube ich. Mein Vater hatte mehrere und zwei oder drei von denen gibt es sogar heute noch. Also Stichwort Sammlerobjekt. Ich fand die auch cool. Also
hätte man gewusst, ne, was so abgeht, und hätte man das damals begriffen, hätte man sich einfach eine der ersten Swatch-Uhren geholt, eingepackt liegen lassen und dann 30 Jahre später für 7 Millionen verkauft.
Ja, ich leider, glaube ich, ganz so groß war die Wertsteigerung nicht.
Oh, ich glaube, für die erste Swatch würdest du heute richtig viel Geld kriegen.
Ja, original verpackt und so bestimmt schon, das stimmt.
Wenn das erste iPhone hat auch, ich weiß nicht wie viel, aber auch irgendwas Millionentechnisches gebracht. Ein original iPhone 1, original verpackt, hat auch richtig Geld gebracht.
Ja, also ja, ich fand, also es war eine coole Erfindung. Heutzutage, ich meine, es gibt die Marke ja immer noch. Und
heute sind sie mir zu klein.
Ja, heute, genau, fühle ich das auch nicht mehr so. Ich finde das heute, wenn ich mir das heute so angucke, sind es für mich alles irgendwie so Kinderuhren.
Ja, genau, die sind auch extrem klein. Ich habe jetzt nun, weil ich übertrieben viel gegessen habe in den letzten 50 Jahren, sieht das halt echt komisch aus, wenn ich die... Ich mir die um
Handgelenk. Du extrem großes Handgelenk bekommen
hast. Genau. Aber welche ich damals auch richtig cool fand, war die G-Shock.
Ja, die ist auch heute noch cool.
Da hole ich mir heute, weil G-Shock hat immer wieder mal so Limited Editions und davon kaufe ich mir immer eine. Ich trage die zwar nicht, aber ich finde die halt einfach cool. Ich finde die schön.
Ja, ich bin auch immer wieder am Überlegen, ob ich mir eine G-Shock kaufe, weil ich finde die auch bei so bestimmten. Also ich weiß nicht, ich finde die Schocks einfach cool. Mhm. Und
da gibt es mittlerweile echt geile. Aus Metall, aus also wirklich richtig, richtig coole. Ja. Aber es ist so, ich mag solche besonderen Uhren halt. Es gab auch, wie hieß die andere Marke? Fossil, glaube ich. Die haben auch immer geile Kollabos. Jetzt hatten sie gerade eine mit Marvel, davor eine mit Star Wars. Ich liebe solche Uhren. Ich würde sie nie tragen, aber ich liebe sie einfach. Mhm. Naja. Oh, jetzt am 14. November 1983 wurde in Buxtehude Geschichte geschrieben. Montana Black wird geboren. Nein. Oder besser gesagt, runtergeschaltet. Die erste Tempo-30-Zone in Deutschland wurde in der Innenstadt als Modellversuch eingeführt. Und ja, das klingt im Rückblick fast so revolutionär wie bleifreies Benzin. Was heute selbstverständlich wirkt, sorgte damals für Diskussionen. Kritiker fürchteten Verkehrschaos, genervte Autofahrer und wirtschaftliche Einbußen für die Innenstädte. Befürworter hielten dagegen mit guten Gründen weniger Unfälle, mehr Sicherheit, eine lebenswertere Stadt. Am Ende war der Versuch ein Erfolg und wurde bald in vielen Städten übernommen. Warum gerade Buxtehude, warum nicht? Heute gibt es in Deutschland rund 54.000 Tempo-30-Zonen. Das Modell aus Buxtehude hat sich also bewährt. Die Unfallzahlen in Wohngebieten gingen tatsächlich deutlich messbar zurück. Da fällt mir ein, die krasseste Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es in Stuttgart. Dort haben die Tempo 40. Mhm. Das ist richtig nervig. Sie haben Tempo 40 und ungefähr gefühlt alle 300 Meter einen Blitzer.
Ja.
Ey, Stuttgart, ganz schwierige Stadt.
Komisch eigentlich, ne? Weil das ist ja die
Autostadt.
Ja, genau.
Wahrscheinlich deswegen. Also, damit die Porsche und Mercedes Arbeiter nicht so dingsen, wie sie bauen.
Dass sich das da durchsetzen konnte, ist ja schon irgendwie erstaunlich.
Ja, und vor allen Dingen, was ist 40? Also 30 verstehe ich, 50 verstehe ich, aber 40 verstehe ich nicht. Hm.
Ja, ich kann es dir nicht sagen. Was wollte ich sagen? Tempolimit. Achso, ich finde 30, also ich verstehe es in bestimmten Straßen oder so. Hier in Hamburg ist es jetzt mittlerweile auch in ein paar Straßen so, da darf man nachts nur 30 fahren, wegen Lärmschutz und so weiter. Ja, verstehe ich irgendwie, aber es fühlt sich dann nachts noch befreiter an, weil du meistens alleine auf der Straße bist so und du schleichst dann da lang. Also 30 finde ich, ich habe mit 30 gibt ja auch so Vorschläge, ja okay, dann lass doch permanent 30 in der Stadt machen. Also damit hätte ich ein größeres Problem, als wenn man jetzt sagt, es ist 130 auf der Autobahn, Tempolimit.
Ja, fühle ich. Und ich finde, es gibt Bereiche in Städten, da ist es absolut legitim, dass es 30 ist. Vorschulen, in Wohngebieten, Spielstraßen und so weiter und so weiter. Aber ich finde, wir haben es in Berlin, haben wir es halt auf einer Straße, die ist sechsspurig. Wo ich denke so, warum? Ja. Also, wenn du vom Potsdamer Platz zum Alexanderplatz fährst, ist das eine Riesenstraße und die ist teilweise halt sechsspurig und da ist Tempo 30. Wegen Luft, das habt ihr in der Stresemannstraße auch. Luftwertmessung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das habt ihr in Hamburg aber auch. Und das finde ich so, das macht mich so aggressiv.
Hm. Aber gut. Ja, ich finde 30 auch schwierig. Vor allen Dingen auf so großen Straßen. In kleinen Straßen, also zum Beispiel hier, wo ich wohne, da ist auch, ist halt so rundherum sind so kleine Straßen, da ist überall 30 und ich fahre da auch 30, weil ich genau weiß, hier wohnen viele Kinder, so, die laufen da manchmal durch. Wir sind schon so oft Tiere vors Auto gelaufen, Katzen, ich meine, unsere eigene Katze wurde hier ein paar Straßen weiter überfahren. Und wenn es nur ein Eichhörnchen ist, so, hier kommt, ne, hier ist es relativ grün, die Alte ist in der Nähe, so, die laufen, dauernd läuft hier gefühlt so irgendwas vors Auto. Deswegen, in diesen kleinen Straßen fahre ich immer echt ziemlich genau 30 und da regen mich die Leute auf, die hier so mit 50, 60 durchballern. Und da denke ich immer so, Alter, stell hier einen Blitzer auf, weil es muss einfach nicht sein. Aber auf so großen, drei-, vierspurigen Straßen fühlt es sich halt immer komisch an irgendwie.
Ja, naja. Am 10. November 1983 kündigt Microsoft auf der COMDEX in Las Vegas ein revolutionäres Produkt an, Windows 1. Die Idee, ein grafisches Betriebssystem, das mit einer Maus bedient wird, anstatt kryptische Befehle in die Kommandozeile zu hacken. Damals noch eine Vision, heute der Grund, warum unsere Großeltern per Doppelklick E-Mails öffnen können. Die Reaktion durchwachsen. Viele sahen in der Maus ein überflüssiges Spielzeug und Konkurrenten wie Apple rümpften die Nase. Haben wir doch längst. Aber Bill Gates wusste, wohin die Reise geht. Windows war sein erster Versuch, Computer massentauglich zu machen, mit Menüs, Icons und einem revolutionären Feature, Multitasking. Naja, zumindest für ein paar Programme. Windows 1 habe ich nicht mitgekriegt. Ich glaube, das erste Windows, womit ich gearbeitet habe, war Windows 3.1.
Ja, das kenne ich auch noch. Windows 3.1. Ja. Und dann kam, glaube ich, XP irgendwann, oder?
War das ja, schon? Ich glaube auch. Windows XP 3.1, dann Windows XP. Es gab so viele. Es gab so viele.
Ich meine, es gab auch natürlich diverse Fails in der ganzen Windows-Geschichte. Aber ich muss sagen, bis heute, auch wenn Leute immer so abhaten über Windows und auch über PCs, auch so dieses ganze, ja, Apple ist viel geiler und so weiter. Also ich habe bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ich habe nie Probleme mit Windows gehabt, mit Windows-PCs. Dieses, ja, ist so unzuverlässig, schmiert dauernd ab und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht mache ich einfach Sachen damit, die halt nicht kompliziert sind oder so. Weißt du, ich programmiere da jetzt nicht irgendwie groß rum und so weiter. Aber ich bin immer mit Windows gut klargekommen und ich finde, ja, bis auf so ein paar wenige Ausnahmen. Es gab ja dann mal zwischendurch dieses, hieß das irgendwie Windows
Millennium? Ja, es gab Windows 3.1, also es
oder 1, Windows 2. 2000 oder irgendwie so. Ja, es das gab, war, glaube ich, ein ziemlicher Fail.
Nee, das war, das also Windows Me war richtig scheiße. Und zwar haben sie, irgendwann haben sie, nach 3.1 kam, glaube ich, Windows NT. Und dann kam Windows 95, dann kam Windows 98, ich habe es gerade auf, ne? Und dann kam Windows Me und Windows 2000. Und Windows NT und Windows 2000 waren sozusagen die Business-Betriebssysteme, wo du halt ganz viele Spielereien nicht machen konntest. Du konntest keinen DirectX installieren und so weiter und so weiter. Aber der größte Fail war, glaube ich, Windows Me, weil da funktionierte gar nichts. Und ja, dann haben sie relativ schnell Windows XP rausgebracht.
Naja. Ja, aber also man muss sagen, muss man, glaube ich, festhalten, tatsächlich durch diese dann am Ende doch ziemlich einfach zu bedienende Oberfläche und so, hat das halt wirklich den PC zugänglich gemacht für, am Ende wahrscheinlich Millionen von Leuten, weil so du, ich meine, ich hätte auch keinen Bock gehabt, da dauernd irgendwelche Befehle einzutippen. Haben wir ja neulich schon beim C64 drüber gesprochen, wo du das ja auch noch musstest, ne, immer um irgendwelche Spiele zu starten, dieses Load, bla bla bla, Dollarzeichen, Komma 8, was weiß ich. Kann sich doch keine Sau merken. Und so konnten halt super viele Leute das nutzen.
Ja, also ich weiß noch, ich war richtig genervt, als sie bei uns quasi eingeführt haben, dass quasi Windows, nicht Windows 98, sondern Windows NT aufgespielt wurde und man konnte nicht mehr zocken. Das hat mich richtig aggressiv gemacht.
Ja. Ich frage mich bis heute, also wenn man sich zum Beispiel jetzt auch mal, irgendwann kamen ja so Sachen wie Teams und so weiter, ne? Und wenn man mal so ein bisschen gräbt, zum Beispiel auch in Teams, dann da gibt's ja so eine, da kannst du ja so Apps sozusagen dann in Teams installieren. Ja. Und da gibt es ja auch so Sachen wie Microsoft Planner und so.
Okay.
Wo ich mir, ja, genau, du sagst, okay, weil du hast noch nie davon gehört. Und ich denke mir, und da müssen ja, wahrscheinlich sitzen da trotzdem Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Leuten und entwickeln diesen ganzen Bums. Ne? Also machen sich ja wahrscheinlich monatelang einen Kopf, programmieren den ganzen Krempel und bringen dann so ein Produkt raus, was am Ende keine Sau benutzt. Und davon gibt es bei Microsoft, glaube ich, wirklich Dutzende Sachen, wo du dich fragst, Alter, wer benutzt denn das?
Minesweeper zum Beispiel.
Ja, okay, das ist noch eins der erfolgreichen. Ich meine, da gibt es ja aber richtige Turniere bestimmt. Oder Solitär. Aber ich meine jetzt so diese Sachen wie Planner oder so To-Do-Listen oder sowas. Ich kenne niemanden, der das benutzt. Nee. Gut, keine Ahnung, vielleicht ist es bei Google ähnlich und da benutzt auch keiner den Bums. Aber da gefühlt ist es, da sind die konsequenter, weil ich kriege dauernd auch irgendwie Nachrichten. Zum Beispiel, ich habe ja ganz lange einer von drei Leuten auf der ganzen Welt, glaube ich, der die Google Podcast-App benutzt hat. Die haben die halt jetzt irgendwann abgeschaltet, weil die sich wahrscheinlich auch gesagt haben, okay, benutzen nur 5 Leute am Tag, komm, dann hau weg den Scheiß. Das macht Microsoft gefühlt nicht.
Nö, wahrscheinlich gibt es 2 Leute, die das tatsächlich...
Ja, und für die ziehen sie es durch, bis zum bitteren Ende.
Ja. Also dann würde ich sagen, ja, aber Microsoft, also ich mochte Microsoft schon immer, ich fand's cool. Und mochte auch, ich habe mich immer gefreut, wenn es ein neues Windows gab. Ich war immer in diesem Beta-Programm drin und habe das immer vorab versucht zu benutzen, wo es nicht funktionierte, aber war geil.
Ich hatte ja mal in einer Agentur, bei Faktor, als ich bei Faktor 3 gearbeitet habe, war ja Microsoft mein Kunde. Ich habe Internet Explorer 9 Release in Deutschland organisiert. Da haben wir so ein Event im Planetarium hier in Hamburg gemacht und so. Ja.
Gute alte also, Zeit.
Ja. Das war noch Zeit.
Das Leben noch schön war. So, weiter. 1983 erlebte die Videospielindustrie ihren ersten großen Zusammenbruch. Ein Game Over, das die Branche fast zerstört hätte. Ursache: eine toxische Mischung aus Übersättigung, schlechter Qualität und zu viele Konsolen auf dem Markt. Besonders in Nordamerika schossen Spiele wie Pilze aus dem Boden, aber viele davon waren schlicht unspielbar. Berüchtigt ist E.T., The Extraterrestrial, egal. Atari 2600, ein Spiel, das in nur 5 Wochen programmiert wurde. Es war so katastrophal, dass Millionen unverkaufte Module in der Wüste von New Mexico vergraben wurden. Doch nicht nur dieses Spiel trug zum Crash bei, Atari selbst hatte sich mit seiner aggressiven Expansion übernommen, während Konsolen wie Intellivision und ColecoVision den Markt überfluteten. Die Folge waren drastisch, Umsatzrückgänge um 97%, unzählige Firmenpleiten und der Rückzug vieler Investoren. Videospiele galten plötzlich als vorübergehender Trend, doch genau in dieser Krise begann der Aufstieg eines kleinen japanischen Unternehmens, Nintendo. Mit dem Famicom, später NES, legten sie den Grundstein für die Renaissance der Videospiele.
Ja, habe ich nicht mitgeschnitten. Also ich kenne auch diese Story, dass die da diese Konsolen verbuddelt haben dann und so, aber zu der Zeit, ja, das für mich, also war das gar nicht meine Welt.
Nee, also ich weiß, dass ich E.T. gespielt habe, also das Spiel E.T. gespielt habe. Ich war, glaube ich, einer der 5 Leute, die das gespielt haben. Aber kann ich mich gar nicht dran erinnern, weil, also ich weiß, dass ich quasi, ich kannte das, ich hatte tatsächlich, ich hatte ein Intellivision und ich hatte auch ein ColecoVision. Und insofern, ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass das quasi so schlimm war.
Ja, keine Ahnung, vielleicht.
Aber vielleicht war es ganz gut so, dass sie dadurch dann wieder ein bisschen mehr auf Qualität gesetzt haben als auf Quantität. Und insofern, musste das so sein.
Ja, wobei dieses Thema, dass jetzt Spiele irgendwie, obwohl sie rauskommen oder wenn sie rauskommen, irgendwie technisch nicht ausgereift ist, das ist ja nie so richtig weggegangen. Also
das ist ja noch schlimmer geworden. Also finde ich zumindest. Durch diese Geschichte mit Early Access haben sich also dadurch ist es ja richtig schlimm geworden. Heute wird ja, und das ist das, was mich so abfuckt, ich verstehe, dass, also ich finde es irgendwie gut, dass es für kleine Studios die Möglichkeit gibt des Early Access. Das heißt, sie können ihr Spiel releasen, obwohl es noch nicht ganz fertig ist. Leute können das kaufen, können dafür Geld ausgeben, wissen, dass es noch nicht fertig ist und dann bekommen sie Geld und dadurch können sie noch mehr und noch bessere Sachen machen. Das verstehe ich völlig voll und ganz. Aber was ich nicht verstehe ist, dass wenn ich ein Vollpreisprodukt kaufe für 70 Euro oder 80 Euro und das ist nicht fertig, das nervt mich halt total. Ja. Also wir haben es gerade dieses Jahr, waren 2 Spiele fallen mir gerade ein, wo es so war. Star Wars Spiel, was rausgekommen ist, hat zwar funktioniert, aber es hatte noch nicht alle Sachen implementiert. Es war nicht optimiert, gar nicht, sondern erst 2 Monate später kam ein Patch raus, womit es dann eigentlich final war. So, bei, wie heißt das andere? Tennis war das Absurdeste, dass sie das Spiel rausgebracht haben, obwohl der Multiplayer-Modus nicht fertig ist. Das heißt, du hast ein Tennisspiel, was ja ein, also es gibt kaum ein perfekteres Spiel für Multiplayer als Tennis. Und der Multiplayer-Modus kam 3 Monate später. Okay. Und da denke ich so, Leute, nee, weil ich kaufe das für 60, 70 Euro und dann ist es einfach nicht fertig.
Ja, 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 es gibt bestimmt noch mehr Beispiele. Jetzt zuletzt war ja Stalker 2 auch so ein Thema, stimmt, was technisch. Und das, ehrlich gesagt, da habe ich mich jetzt auch schon wieder drüber aufgeregt, weil ich hatte ja Bock, das zu spielen, habe mir extra deswegen den, was heißt extra deswegen, aber es war für mich ein Grund zu sagen, okay, komm, ich abonniere jetzt doch mal den Game Pass. Dann habe mir das runtergeladen. Ich kann es nicht spielen, weil jedes Mal, wenn ich starte, sagt er mir, er muss irgendwie Shader optimieren, bla, dann rödelt er da rum, 5 Minuten, und dann kommt eine Fehlermeldung, ja, leider nicht möglich, Spiel geht zu, zack, das war's. So, okay. Und ich, also, ja, keine Ahnung, kann jetzt auch an mir liegen, aber ich glaub's eigentlich nicht, weil alle anderen Spiele funktionieren bei mir auch, naja.
Naja. So, am 15. Juli 1983 läutete Nintendo in Japan eine neue Ära des Gamings ein. Mit dem Family Computer, kurz Famicom, erschien eine Konsole, die den Videospielmarkt revolutionieren sollte. Später als Nintendo Entertainment System, NES, weltweit bekannt, wurde das Gerät zum Synonym für Heimkonsolen und sorgte dafür, dass Nintendo bis heute ein Gigant der Spieleindustrie ist. Das NES bot aus damaliger Sicht wirklich bahnbrechende Technik. Brillante Grafik, klarer Sound und eine einfache Bedienung. Das NES war auch eindeutig die Antwort auf den Videospiel-Crash in Nordamerika und bewies, dass Qualität das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen konnte. Titel wie Donkey Kong, Excite Bike und später Super Mario Bros. Zeigten, was mit Hardware alles möglich war. Und was ich halt geil fand, war, dass sie quasi, und das finde ich so cool, besser als heute, du hast ein Modul reingesteckt und das Spiel ging direkt los.
Ja.
Was heutzutage ja auch extrem nervig ist. Du kaufst ein Spiel, legst es rein, also auf Blu-ray, auf der PlayStation und auf einmal 20 GB Download. Day One Patch.
Ja, ich überlege gerade, Nintendo sind die einzigen bis heute, ne, die das so wirklich durchgezogen haben, ja auch bei den ganzen Handhelds und sowas. Du hast halt ja, weiß nicht, wie nennt man das Ding jeweils?
Cartridge-Modul.
Ja, du steckst es rein, Spiel startet, fertig. Ja. Das haben die ja bei allen Systemen im Grunde übernommen. Ist wahrscheinlich im Gegensatz zu na Blu-ray und so weiter, ultra teuer in der Produktion. Aber wahrscheinlich lohnt es sich am Ende, weil du einfach, also weniger fehleranfällig. Kann er ja nicht zerkratzen oder irgendwas.
Nee, ja, definitiv. Also insofern verstehe ich voll und ganz. Finde ich geil, liebe ich. Ich will wieder Cartridges haben.
Sure. Ja. So.
1983 wehrte sich die neue Deutsche Welle nochmal mit allen Mitteln gegen ihren Tod. Mit Major Tom, 99 Luftballons und Bruttosozialprodukt und Kodo, Düse im Sauseschritt, war gefühlt das ganze Jahr über irgendein NDW-Song auf Platz 1 in den deutschen Charts. Zwischendurch konnte aber immerhin mal Sunshine Reggae und Come Back and Stay den Spitzenplatz erobern. In Amerika hingegen war Every Breath You Take der absolute Überhit, der sich insgesamt 28 Wochen in den Charts hielt. In Deutschland erreichte der größte Hit von The Police immerhin Rang 38 in den gesamten Jahrescharts. Ja, wobei das sind natürlich auch hier, also zumindest Major Tom und 99 Luftballons, das sind schon die krasseren Titel. Aber ich fand halt auch hier diese Ära mit Come Back and Stay und so, fand ich auch geil. Ich fand diesen britischen Pop fand ich damals echt cool.
Ja, also zumindest, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es so mega geil fand, weil es hat sich jetzt auch nicht so richtig auf meinen Musikgeschmack später ausgewirkt. Aber das sind auch alles Songs, also wo ich, wie gesagt, bei mir im Zimmer lief immer irgendwie Musik. So, wenn ich dann, da lief immer irgendwie das Radio, wenn ich auch was gespielt habe oder sowas. Deswegen, ich kann mich halt voll daran erinnern, wie diese ganzen Songs so im Radio liefen. Ja, aber ich muss, also The Police finde ich schon nach wie vor auch cool. Also einfach geile Band, ich meine, die haben eine Menge geiler Songs gemacht, aber jetzt auch nichts von dem ist dann so richtig hängen geblieben bei mir. Ich habe ja dann irgendwie, also als ich dann wirklich angefangen habe, mir selber auch Musik zu kaufen und so weiter, ist ja nur Hip-Hop, dann 10 Jahre lang oder so.
Was ich damals richtig geil fand, waren die Maxi-Version. Also die hatten ja, du hattest ja immer die Single-Version, die Radio-Version. Und dann gab es aber immer noch so spezielle Versionen auf Maxi-CDs. Maxi-LPs. Nee, wie hießen die? Maxi-Single, genau.
Club-Mix gab es
häufig. Club-Mix, den 12-Inch-Mix und das fand ich immer geil. Da waren die waren manchmal oder meistens waren die geiler als die Radio.
Ja, aber es ist lustig, wie eigentlich schon immer, also halt so die Musikindustrie dann so das auch an die Mediennutzung der Leute angepasst hat. Ne? Ich meine, jetzt seit ein paar Jahren gibt es ja den Trend, dass Songs so super kurz werden. Viele neue Songs, die jetzt so rauskommen, sind ja nur noch so 2:50 lang oder sowas.
Ja, ja.
Weil das halt auch in dieser ganzen Spotify-Logik besser funktioniert. Weil Leute die Songs dann irgendwie häufiger hören oder was weiß ich, keine Ahnung. Genauen Grund kenne ich gar nicht, aber ja. Und damals brauchte so eben fürs Radio wahrscheinlich eine kürzere Version auch oder so, weil das, ne, Sendezeit teuer und so, wollte es jetzt nicht irgendwie so lange spielen. Ja, so war das.
Ja, gute alte Zeit. Tutsi, Octopussy und die Rückkehr der Jedi-Ritter war 1983 die heilige Dreifaltigkeit an den deutschen Kinokassen. Und welcher dieser Filme die Popkultur am meisten beeinflusst hat und warum es die Rückkehr der Jedi-Ritter ist, dürfte wohl auch bis ins kleinste Dorf Deutschland absolut klar sein. Das stimmt. Tutsi habe ich nicht gesehen. Das war, glaube ich, das mit Dustin Hoffman, wo er als Frau aufgetreten ist. Octopussy, James Bond mit Roger Moore.
Ach, James Bond, ich überlege die ganze Zeit, was das ist, aber ja.
Ja, und Rückkehr der Jedi-Ritter. Klar, Rückkehr der Jedi-Ritter. Bester Film.
Ja, also gesehen habe ich den dann auch erst deutlich später, aber klar, ist natürlich jetzt von den dreien auf jeden Fall mit Abstand der wichtigste Film mit Sicherheit. Ja, James Bond ist halt James Bond, ne? Also.
Ja, ich mochte Roger Moore aber nicht als James Bond. Fand ich nicht cool.
Ja.
Haben uns, glaube ich, auch schon mal unterhalten. Also für mich war.
Ja, Sean Connery war
Sean
der.
Sean Connery beste, okay. Und Daniel Craig finde ich halt auch cool.
Ja. Ja, das stimmt. Roger Moore ist zu geleckt gewesen. So,
ja, der war zu viel Gentleman.
Ja.
So, am 19. Dezember 1983 ereignete sich ein Krimi, wie ihn selbst Hollywood kaum spannender hätte schreiben können. In Rio de Janeiro wurde der legendäre Jules Rimet-Pokal gestohlen. Die Trophäe, Symbol des weltweiten Fußballs, war zwischen 1930 und 1970 an die Sieger der FIFA-Weltmeisterschaft verliehen worden und gehörte seit dem dritten Sieg 1970 endgültig Brasilien. Doch diese Ehre sollte nicht lange währen. Die Diebe drangen in den brasilianischen Fußballverband ein und entwendeten die Trophäe aus massivem Gold. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Pokal mutmaßlich eingeschmolzen wurde. Ein kultureller Verlust, der noch heute Fußballfans schmerzt. Ironischerweise war der Jules Rimet-Pokal nicht das erste Mal Ziel von Dieben. Bereits 1966 war er in London gestohlen worden, bevor ein Hund namens Pickles ihn in einem Gebüsch wiederfand. Der materielle Wert betrug übrigens rund $150.000, während der ideelle Wert vor allen Dingen für die brasilianische Fußballnation kaum bemessbar ist und für manche Fans sicherlich ein mehrere Milliarden, Trilliarden Dollar beträgt.
Ja. Ist das der Pokal, den die heute auch noch haben?
Also nee, ich glaube, das war früher ein anderer.
Okay. Weil jetzt ist es ja diese Weltkugel im Grunde genommen, ne? Mit dem
Fuß, mit dem goldenen Fuß und oben die grüne Weltkugel. Die Smaragd-Weltkugel ist das bestimmt.
Ist das so, dass die, vielleicht ist das dann seitdem anders irgendwie, aber ich dachte auch immer, dass die Mannschaft, die halt Weltmeister wird, die kriegt im Endeffekt nur eine Kopie von dem Ding.
Nee, die kriegen den bis zur nächsten Weltmeisterschaft, es sei denn, du hast den dreimal gewonnen, dann darfst du ihn behalten.
Ah, okay.
Und davon gibt es, glaube ich, nur fünf Mannschaften oder fünf Länder haben das, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, fünf Mannschaften oder so haben nur dreimal das gewonnen.
Hm. Ja, keine Ahnung, fragt man sich ein bisschen, naja, wenn man weiß, dass so ein Ding da irgendwo beim Fußballverband im Gebäude steht, naja gut, die werden ihn jetzt nicht einfach da so in der Vitrine gehabt haben.
Glaube ich
auch
nicht. Wenn
jemand so ein Ding klauen will, dann kannst du es wahrscheinlich eh nicht.
Ja, wie diese 1-Meter-Goldmünze in Berlin. Da hätte man auch nicht gedacht, die klaut jemand und rollt die so raus über den Kuhdamm.
Hängt die sich schön um den Hals.
Ja.
Mit zu dem anderen Schmuck. Ja, aber krass, ne? Ich meine, auch, also ist ja in beiden Fällen geht man ja, glaube ich, davon aus, dass das eingeschmolzen wurde. Stell dir mal vor, Alter, du klaust da so einen Fußballpokal und dann haust du den einfach in so einen Ofen rein.
Ja.
Und dann ist das Ding halt einfach weg.
Ja, also, aber ich glaube, das ist das Einzige, was du machen kannst, weil.
Aber eBay Kleinanzeigen muss ich
nicht. Ja, genau, so original brasilianischer Fußballpokal zu verkaufen an Höchstbietenden. Ja. Also, insofern, du musst ihn ja kaputt dingsen.
Ja, klar.
Insofern,
Ja, es sei denn, du hast so ein halt irgendwie, das ist ein Auftragsdiebstahl und irgendjemand will sich den dann für den Rest seines Lebens irgendwo im Keller in die Vitrine stellen und jeden Abend da sitzen und sich das Ding angucken und bezahlt dafür, was weiß ich, so und so viele Millionen. Aber ja.
Naja.
Ja, schade, schade.
Ja, das war unsere Silvestersendung oder unsere After-Silvester-Sendung. Nächstes Jahr geht's voll weiter. In der guten
Volle
alten
Kanne.
Manier, volle Kanne 1984. Kommt als nächstes nach 83. Ne? Ja, dann, nee, frohes neues Jahr wünschen wir allen schon mal jetzt. Und dann bis zum nächsten Mal.
Sie, bis dann.
Bis dann. Tschüss. Arrivederci.